Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur vierten Folge des Clever Talks. Diesmal beschäftigt uns das Thema Wasserknappheit und wie damit umzugehen ist. Am Mikrofon hören Sie wieder Gloria Deil. Ich bin Referentin für die Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel in Bildung und Beratung an der LEL in Schwäbisch Gmünd. Mein heutiger Gast ist Sebastian Häusler. Herr Häusler betreut die Förderung für gemeinschaftliche Bewässerungsinfrastruktur im Regierungsbezirk Freiburg. Guten Tag, Herr Häusler. Die Trockenheitsperiode von 2018 bis 2020 war die heftigste in Europa seit mindestens 250 Jahren. Das zeigt eine neue Studie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. So gingen auch die Ernten 2018 bis 2020 deutlich zurück. In Deutschland beim Mais zum Beispiel zwischen 20% und 40% und beim Weizen bis zu 17,5%. Wenn man jetzt die Berichte aus Norditalien hört, fragt man sich schon, erwartet uns nun wieder ein Trockenjahr mit verdorrten Wiesen und Äckern, abgestorbenen Wäldern und ausgetrockneten Bächen? Wie erleben Sie also jetzt momentan die Situation im Regierungsbezirk Freiburg bezüglich Wasserknappheit in der landwirtschaftlichen Produktion?
Ja, hallo erstmal noch, danke für die Einladung. Ja, auch bei uns in Freiburg haben wir 2018, 2020 Trockenjahre gehabt. Man sieht es momentan vor allem an den niedrigen Wasserpegeln, die eigentlich nahe oder schon unter dem MNW, also den mittleren niedrigen Wasserstand sind. Da kommen auch manchmal aus der Bevölkerung dann Anfragen und Bedenken, gerade wenn man dann in der landwirtschaftlichen Bewässerung sieht, dass die Landwirte bewässern. Man sieht ja an den Neubildungsraten im Grundwasser, da eigentlich seit 2002 fast keine neubildungsreichen Jahre mehr waren. Und genau von dem her sieht man schon die Wasserknappheit. Man sieht es auch an der gestiegenen Nachfrage nach Bewässerung. Bewässerungsmengen nehmen zu in Trockenjahren. Und genau, auch der Trockenheitsindex, also quasi Tage im Jahr, an denen der Bodenwassergehalt unter 30% der NFK liegen, sind gestiegen. Also ja, man sieht es deutlich.
Und auch jetzt speziell schon in diesem Jahr? Oder kann man das jetzt noch nicht abschätzen?
Ich kann es momentan noch nicht abschätzen, wie es in diesem Jahr ausschaut. Ich weiß bloß, es früher war ziemlich trocken auch, aber es hat immer wieder geregnet.
Genau. Okay, alles klar. Ja, auf jeden Fall herausfordernde Zeiten. Was mich zum nächsten Punkt bringt, ein simples Werkzeug, um auf Wassermangel zu reagieren, scheint ja die Bewässerung zu sein. Jedoch, so wie ich es mitbekomme, mangelt es in vielen Betrieben an der Infrastruktur. Hier unterstützt das Land mit verschiedenen Fördermöglichkeiten. Könnten Sie diese einmal vorstellen?
Ja, das Land Baden-Württemberg hat mehrere Fördermöglichkeiten für Bewässerung. Die wichtigste ist sicherlich die seit letztem Jahr neue Förderung gemeinschaftliche Bewässerungsinfrastruktur. Die betreue ich hier im Regierungsbezirk, bei der eben die ganze Infrastruktur gefördert wird, sprich Pumpen, Leitungen, Speicherbecken, Modernisierung von Brunnen und Pumpen mit bis zu 50%, also eine sehr attraktive Förderung. Es werden auch Vorarbeiten, also Umweltgutachten und Ingenieursleistungen mit bis zu 70% gefördert. Das ist auf jeden Fall eine interessante Förderung und ich denke auch zukunftsweisend, wenn man die Bewässerung weiterhin erhalten will und fit bekommen will. Das ist jetzt gemeinschaftliche Organisationen, die die Förderung erhalten. Es gibt da einsbetriebliche Förderung wie das Agrarinvestitionsprogramm, bei der Brunnenleitungen und auch Bewässerungssysteme gefördert werden, allerdings nur mit 20%. Und dann über die Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen können auch Tröpfchenbewässerungssysteme in Rebflächen gefördert werden. Das sind so die Fördermöglichkeiten, die es gibt. Dann über nur eine Flurneuordnung oder eine Förderung für Erzeugerorganisationen im Obst- und Gemüsebau können auch nur Bewässerungen gefördert werden. Aber das ist eher nachrangig, denke ich. Genau.
Okay, ja, aufgrund der jetzt vergangenen Dürreperioden, welche vielleicht in Zukunft auch infolge des Klimawandels häufiger auftreten werden, ist es natürlich erfreulich, dass das Land hier die verschiedenen Fördermöglichkeiten anbietet und unterstützt. Wird dieses Angebot denn auch in Anspruch genommen? Wie bekommen Sie das mit?
Also bei der Förderung gemeinschaftliche Bewässerungsinfrastruktur sind auf jeden Fall Anfragen da. Ich glaube, es werden auch noch mehr. Hier sind natürlich die Anforderungen schon ziemlich hoch, muss man zugeben. Man muss in der Regel sind Wasser- und Bodenverbände, die die Förderung beantragen können, oder Gemeinden können es auch beantragen. Es wird halt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, Gesamtkonzept, man muss öffentlich ausschreiben. Es sind schon einige Hürden, die man dann meistern muss. Man muss auch sagen, die Sätze sind da echt attraktiv und ist halt eben sehr langfristig, eine langfristige Investition und auch langfristig gedacht. Und da finde ich schon, dass es sinnvoll ist und dass es sich auch lohnt, die in Anspruch zu nehmen. Bei einer AFP und Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen sind immer wieder Anträge da. Man merkt ja, dass nach Trockenjahren ein bisschen mehr Anfragen kommen, aber in der Regel bewegt sich alles nur im unteren Hektarbereich.
Okay. Ja, ich denke auch, die Bewässerung an sich ist schließlich ein Hebel, welchen Landwirtinnen und Landwirte betätigen können. Und dabei ist vor allem meiner Meinung nach auch die Nutzung effizienter Bewässerungstechnologien am Ende wichtig, um dann auch kein Wasser zu verschwenden. Neben der Bewässerung können Sie auch ein paar Tipps geben, welche weiteren Möglichkeiten haben Landwirtinnen und Landwirte auf Wasserknappheit zu reagieren?
Ja, also ich will noch mal kurz zur Bewässerung kommen, weil das sicherlich die sicherste Methode ist. Die ist zwar mit hohem Aufwand verbunden und abhängig von Wasserverfügbarkeit, aber eine sichere Methode, um das Angebot zu erhöhen an Bodenwasser. Und kann man auch verwenden gegen Frost und Verbrennungen an Frucht zum Beispiel. Deswegen ist eine attraktive Methode. Ja, generell, was kann man machen? Also man kann das Angebot erhöhen oder die Nachfrage senken. Angebot erhöhen entweder durch Bewässerung oder man erhöht das Speichervolumen des Bodens. Das geht in der Regel eigentlich nur durch Humusaufbau. Da laufen wir gerade Versuche. Regenerative Landwirtschaft ist da immer so ein Stichwort. Mein Humusaufbau ist immer was ein langwieriger Prozess ist. Aber ich bin gespannt, wie es entwickelt. Das könnte vielversprechend sein. Dann kann man in der Züchtung kann man schauen, dass man Sorten hinkriegt mit höherer Wurzeltiefe, also dass mehr Bodenvolumen erschlossen werden kann, wo die Wurzeldichte sich erhöht, womit auch in der gleichen Bodentiefe mehr Bodenvolumen erschlossen werden kann. Genau, ja, Züchtung ist da eigentlich, kann man viel machen. Man kann schauen, dass man Pflanzen hinbekommt, die stärker saugen können. Ich meine, es wird immer permanent gepunktet mit 15 Bahren gegeben, das ist ja auf die Sonnenblume bezogen, aber je nach Pflanze und je nach Sorte können Pflanzen unterschiedlich stark das Bodenwasser raussaugen. Da kann man versuchen, dahin zu gehen, besser zu züchten oder anders zu züchten. Und was man noch machen kann, ist eben die Unfruchtverdunstung, also die Bodenverdunstung zu verringern, beispielsweise durch Mulchauflage. Man hat natürlich auch das Problem, wenn es zum Beispiel regnet, dass der Mulch erst mal Wasser speichert, bevor es in den Boden reingeht. Aber so generell kann man, wenn es regnet hat, durch Mulch die Bodenverdunstung verringern und dadurch bleibt mehr Wasser für die Pflanze zur Verfügung. Genau, dann kann man noch die Nachfrage senken. Das gestaltet sich in unseren Breiten in Mitteleuropa eigentlich eher schwer. Man kann versuchen, in kühlere Anbauzeiten zu gehen, aber das ist bei uns eigentlich nicht praktikabel. Ja, was kann man noch machen? Das machen wir eigentlich gerade im globalen Experiment. Man kann die Wassernutzungseffizienz steigern. Also sprich, durch den gestiegenen CO2-Gehalt in der Luft müssen die Stomata sich weniger aufmachen, um die gleiche Menge CO2 zu kriegen wie vorher und dadurch wieder weniger Wasser verdunstet. Also sprich quasi pro Liter Wasser kann man mehr Ertrag generieren mit mehr CO2 in der Luft. Ja, das sind so die Methoden. Hat natürlich immer als Vor- und Nachteile, gerade in der Züchtung, wenn man mehr auf Resilienz geht und bessere Wasserverfügbarkeit ist meistens zu Lasten des Ertrags oder irgendein anderer Faktor, der dadurch beeinflusst wird, ist natürlich nicht immer so einfach. Ja, das sind generell die Methoden, die es gibt.
Super, vielen Dank für die Hinweise und die Ausführungen. Ich stimme Ihnen in den genannten Punkten vollkommen zu und ja, möchte abschließend noch sagen, dass alle Maßnahmen, die wir ergreifen, letztlich nur greifen können, wenn wir weiterhin auch versuchen, den Klimawandel abzumildern, indem wir Klimaschutz betreiben. Herr Häusler, ich bedanke mich für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.
Vielen Dank auch.
Tschüss.
Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls Sie sich jetzt im Anschluss mit Anpassungsmaßnahmen in der Landwirtschaft beschäftigen möchten, verweise ich Sie gerne auf unseren YouTube-Kanal LEL:Klima und Landwirtschaft. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören. Bis dahin, machen Sie es gut.